Berufsjugendlich, der jugendpolitische Podcast mit Anna Grebe und Jendrik Peters.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 49 eures Lieblingspodcasts Berufsjugendlich. Ja, ihr hört richtig, Folge 49. Wir stehen kurz vor Folge 50 und damit vor unserer Jubiläumsfolge. Wir sind auch schon ganz gespannt, also ich bin jedenfalls schon ganz gespannt. Jendrik, sind wieder 2 Wochen ins Land gegangen, seit wir uns das letzte Mal hier im Podcast gesehen und gesprochen haben. Was war bei dir so los?
Ja, ich stehe noch voll unter den Eindrücken der Vollversammlung vom Landesjugendring NRW, die am vergangenen Wochenende war, wo wir auch eine eigene Kandidatin gestellt haben, die gewählt wurde, wo wir spannende Beschlüsse auch getroffen haben zum Thema Wehrpflicht, Kinderarmut, Schülersammellisten, Tarifbindung von Angeboten des Landesjugendrings, beziehungsweise wenn wir dort eben Veranstaltungen machen. Also spannende Sachen, das war so mein Highlight der letzten 2 Wochen, was immer schön ist, auch Leute aus der Szene, die jugendpolitisch einfach total aktiv und interessiert sind, zu sehen. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und ansonsten waren meine Bühnen auch wieder aktiv. Jede 2. Folge kann ich ja berichten, dass das wieder stattgefunden hat. Also mir geht's gut, waren interessante 2 Wochen, langweilig wird's nicht. Wie ist bei dir?
Ja, bei mir ganz ähnlich. Deshalb auch nur eines von ganz vielen Highlights. Ich habe bei einer Live-Podcast-Aufnahme mitgemacht, auch das allererste Mal, mit Moritz und Ralf von Was mit Medienerziehung, unter anderem zum Thema Smartphone- und Social-Media-Verbot. Und das fand alles statt im Rahmen des Tages der Medienkompetenz in Niedersachsen, den ich auch moderiert habe. Und dann ne, andere Rolle, moderieren, keine Meinung, Podcast, auf jeden Fall eine Meinung. Ja, und also jetzt aus der Moderationsperspektive, das Publikum und der anwesende Minister waren ganz schön begeistert von den Verbotsfantasien, die da gerade so im Raum schwirren und dem Vortrag eines Chefarztes der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Hannover. Ja, der war, also da spreche ich dann im Podcast drüber, um jetzt hier nicht zu weit zu spoilern. Ich fand den etwas einseitig. Genau, und die Folge, kann ich jetzt schon mal sagen, die erscheint im Dezember. Schaut gerne auf meinen Insta-Account, weil wir haben jetzt hier auch noch nicht ausführlich über diese Verbotsdebatten gesprochen, aber das machen wir sicher noch, weil da wird auch noch sicher einiges gehen. Aber hört gerne rein in Was mit Medienerziehung, insgesamt ein total cooler Podcast.
In der letzten Folge haben wir aber über das Pfadfinden gesprochen und wir möchten uns bedanken für die vielen schönen und vor allem wertschätzenden Rückmeldungen zur Folge mit Chrissy Polity. Wir können in einer Stunde nicht alles besprechen, das wissen wir. Wir haben es versucht, aber wir sind froh darüber, dass wir es so gemacht haben und die Rückmeldungen zeigen ja auch, dass es eine wichtige Folge war. Wir wurden oft geklickt, also vielen Dank dafür und vor allem ein Hallo an alle neuen HörerInnen, die durch diese Folge auch zu uns gefunden haben. Schön, dass du dabei bist.
Ja, wir sind ein jugendpolitischer Podcast und deshalb, worüber wir heute sprechen, wir sprechen darüber, auf was sich CDU, CSU und SPD im Entwurf zum Wehrdienstgesetz geeinigt haben, beziehungsweise ob irgendwer nun doch auf junge Menschen gehört hat. Das besprechen wir gleich mit Daniela Bruder vom Deutschen Bundesjugendring. Außerdem präsentieren wir euch so eine Art Ticker, Aktuelles aus der Jugendpolitik auf Bundesebene. Da war wirklich einiges los und wir brauchen euch für unsere nächste Folge. Los geht's.
Wir haben euch in der vorletzten Folge davon berichtet, dass es in Kürze eine Anhörung im Verteidigungsausschuss des Bundestags gibt zum Thema Wehrdienst und haben da auch schon angekündigt, dass wir natürlich dranbleiben am Thema. Und weil wir natürlich unsere Versprechen halten, geben wir euch heute ein Update und feiern sogar eine Premiere. Wer uns aufmerksam zuhört, der weiß, wir sprechen im Podcast häufig über den Deutschen Bundesjugendring. Aber bisher hatten wir noch nicht die Gelegenheit, ein Vorstandsmitglied hier direkt im Interview zu haben. Das ändert sich heute. Deshalb freuen wir uns ganz besonders, dass Daniela Bruder als Vorsitzende vom DBJR bei uns zu Gast ist. Und sie ist erst kürzlich als ehrenamtliche Vorsitzende des Deutschen Bundesjugendrings wiedergewählt worden und vertritt zusammen mit ihrem Co. Wendelin Haag und den 6 stellvertretenden Vorsitzenden die Interessen von rund 6 Millionen, muss man sich auch mal überlegen, 6 Millionen Kindern und Jugendlichen, die in den Jugendverbänden und Jugendringen organisiert sind.
Herzlich willkommen, Daniela.
Hallo, grüß euch.
Am Montag, dem 10. November, hat die Anhörung im Verteidigungsausschuss zum Wehrdienstgesetz stattgefunden. Ich war im Livestream dabei. Du warst als Sachverständige vor Ort eingeladen, ebenso Quentin Gärtner von der Bundesschülerkonferenz. Und dann 3 Tage später, am Donnerstag, einigte sich der Koalitionsausschuss von CDU, CSU und SPD irgendwie plötzlich auf einen Gesetzesentwurf. Und alles, was raus ist, kann man sagen, ist das explizite Losverfahren. Ja, wie blickst du denn auf die Ereignisse der vergangenen Wochen und vor allen Dingen dann diese Entscheidung, das, was da zwischen Montag und Dienstag passiert ist?
Ja, vielleicht erstmal kurz zur Einordnung der Ergebnisse. Ich glaube, zufrieden wäre man immer und wir insbesondere, wenn alle unsere Forderungen, die wir gestellt haben, einfach erfüllt werden würden, weil dem nachgegangen ist, was junge Menschen betrifft, weil dieses Gesetz ist einfach nicht jugendgerecht so. Aber so funktioniert Politik nicht. Das muss man sich auch vor Augen führen. Ja, wir haben uns als Deutscher Bundesjugendring in die Debatte sehr früh eingeschaltet. Wir haben in den Diskussionen immer wieder gefordert, ne, wenn das Gesetz auch kommt, dass es in den Jugendausschuss des Bundestages beraten werden muss, dass es nicht erfolgt. Aber wir hatten die Chance dann als Deutscher Bundesjugendring gehabt, die Perspektiven im Rahmen der Anhörung im Verteidigungsausschuss reinzubringen. Und das hat, glaube ich, schon auch alles dazu beigetragen, dass das Thema und die Perspektive im Interesse junger Menschen viel sichtbarer geworden ist und die Debatten auch nochmal in die Breite gegangen sind. Und gleichzeitig aber auch, und das ist ja deine Eingangsfrage gewesen, wie zufrieden seid ihr und wie blickt ihr auf die Ergebnisse, wir etwas erleben, dass ein Gesetz in ein parlamentarisches Verfahren eingebracht wird. Ein parlamentarisches Verfahren beginnt dann, wenn eine Bundesregierung ein Gesetz beschließt. Und es war ja absehbar schon vor der Anhörung, dass es Abstimmungsschwierigkeiten und Herausforderungen und Klärungsbedarfe zwischen den beiden Regierungsparteien auch gibt. Und insofern, ja, wir auch sehr gespannt waren, wie denn dann nach dem Verteidigungsausschuss und den ganzen Statements einholen insgesamt weiter beraten wird. Und eine Einigung ist jetzt erfolgt. Ich würde, glaube ich, schon auch an der Stelle deutlich sagen wollen, das ist bedauerlich, ja, das ist ein Prozess, der so startet zu so einem wichtigen Thema, weil es um die Perspektive und die Zukunft von jungen Menschen geht, nicht berücksichtigt wird. Und man darf nicht vergessen, das möchte ich gerne an dieser Stelle nochmal in Erinnerung berufen, wir hatten Ende der letzten Regierung diese Debatte schon, also in der letzten Legislaturperiode. Und dann ist das Gesetz ja nicht mehr gekommen, die Union wollte mehr. Und ich glaube, es ist eines nicht passiert, zumindest nach unserer Wahrnehmung. Es ist fachlich weiter beraten worden. Das ist ja immer ein bisschen schwierig, Politik das beizubiegen, weil sie tut erst dann was, wenn man verhandelt hat und Papiere und Beschlüsse dann da sind und ein Gesetz ist. Aber ich glaube, was man schon auch sagen kann, eine Erwartungshaltung für im Interesse junger Menschen wäre an der Stelle gewesen, wenn man weiß, dass der Diskurs in diese Richtung gehen wird, Prüfaufträge weiter zu verfolgen. Wir haben sehr deutlich gefordert, dass wenn das Wehrdienstmodernisierungsgesetz kommt und bei der Abfrage eine Möglichkeit besteht, dass auch soziale Dienste in den Blick genommen werden sollen. Ihr könnt euch gut vorstellen, dass das natürlich sehr schwierige Prüfungen sind und es sind unterschiedliche Daten, Quellen und gesetzliche Grundlagen und alles. Und das hören wir uns jetzt alles nochmal genauso an, wie wir das auch erwartet haben, warum Dinge einfach nicht gehen. Insofern möchte ich gern, glaube ich, an der Stelle nochmal auch deutlich machen, es gibt Dinge, die sind hochkompliziert. Das habe ich auch in der Ausschusssitzung versucht, mehrfach deutlich zu machen. Und trotzdem ist eine Frage, wie man zu Lösungen kommt. Und wenn ich echte Lösungen will, dann muss ich Dinge anders anpacken und auch junge Menschen einbeziehen. Das war ja auch eine oder ist nach wie vor ja auch eine Kernforderung von uns, dass sie ihre Perspektiven mit reingeben können und gehört werden. Und insofern, ja, es ist eine Melange. Also mit dem Ergebnis selbst, dass das Gesetz kommen wird, brauchen wir gar nicht drüber reden, dass das nicht zufriedenstellt. Und du hattest gerade noch was zum Thema Losverfahren auch gesagt. Das ist nicht ganz vom Tisch. Man wird ja, zu dem Gesetz noch was dazu brauchen. Aber das werden die nächsten Tage und Wochen dann auch zeigen, was auch jetzt schlussendlich vorgelegt wird.
Wir haben in der vorletzten Folge ja auch die Zustimmungsraten zu einer Wehrpflicht aus der Zivilumfrage zitiert. 66% der Bürger sind dafür, die Wehrpflicht wieder einzuführen. 26% sind nach wie vor dagegen, 8% noch unentschieden. Und du hast in deinen Statements in der Anhörung ja auch deutlich gemacht, dass es auch Unterschiede gibt zwischen den Altersgruppen, große Unterschiede. Wie nimmst du die Debatte wahr, öffentlich und politisch, auch im Vergleich zur jugendverbandlichen und zur jugendpolitischen Debatte? Gibt es da große Unterschiede? Siehst du Gemeinsamkeiten?
Ja, Zahlen, Daten, Fakten sind ein riesiges Problem, vor allem wie heute Medienarbeit betrieben wird und Narrative gesetzt werden. Und danke, dass du das fragst und ihr da so auch aufmerksam gewesen seid in dieser Anhörung. Was falsch ist, dass sich alle dafür aussprechen und nicht in die Alterskohorten reingeschaut wird. Und was ist das für eine Anmaßung im Zusammenhang mit jungen Menschen, die noch nie eine Mehrheit in einer Gesellschaft waren, aber auch noch nie so wenige wie heute, zu sagen, alle sind dafür. Weil wenn man nämlich dann diese Tiefenbohrung macht, dann sehr, sehr deutlich wird, dass junge Menschen da sehr differenziert drauf gucken. Und auch klar ist, dass Ängste, Sorgen sich dahinter auch logischerweise verbergen und die einfach negiert werden mit solchen plakativen Aussagen. Das ist erschreckend so, weil es ist etwas, was ich schon seit mehreren Jahren sage. Wir haben in Deutschland ein Problem. Wir haben ein Problem darauf, wie wir auf junge Menschen gucken. Es ist eine Gesamtperspektive, es ist eine Haltung auch gegenüber jungen Menschen, wenn Narrative von politischen verantwortlichen TrägerInnen verlautbart werden von, die haben mal was zu leisten und denen ist ja mal was abzuverlangen, zeigt das eine Haltung und das ist schwierig. Und das merken auch junge Menschen und deswegen ist dieser Gap zum Thema Politik und was tut Politik für mich und wie werde ich gesehen, eine riesengroße Herausforderung. Und sie wird dadurch noch größer, wenn Politik Entscheidungsverantwortlichen sich so äußern und verhalten. Insofern merkt ihr schon, ne, es ist einerseits eine politische Diskussion, es ist eine Diskussion bei politischen EntscheidungsträgerInnen und die spiegelt eben nicht die Realität wider, auch wenn man immer wieder versucht, kurze Schlaglichter einzuholen, auf Schulhöfen kurze Umfragen macht, in Sportvereinen aufläuft und kurz mal fragt und ähnliches. Ich würde mir eine viel evidenzbasiertere Forschung auch und auch Umfragetechnik an der Stelle wünschen, weil dieses Plakative die Wirklichkeit total ins falsche Licht rückt. Die Debatten sind und werden geführt in den Jugendverbänden. Wir hatten Ende Oktober ja DBJR-Vollversammlung gehabt, unser höchstes politisches Gremium. Wir haben uns ganz viel dazu ausgetauscht, diskutiert zum Thema Generationengerechtigkeit, Solidarität zwischen den Generationen untereinander. Natürlich auch zum Thema Wehrpflicht und Ähnliches. Da ist eine Angst, da ist eine Sorge da, da ist eine Ungewissheit da. Man versteht politische Entscheidungen nicht, sie sind nicht transparent, man fühlt sich nicht einbezogen. Insofern ist das, was wir öffentlich erleben, das eine und die Forderung, dass wir alle sichert oder dass das Land sicher werden muss und wir eine gesamte Verteidigungsperspektive brauchen. Der Fokus alleine nur auf junge Menschen geführt wird, nach wie vor. Und andere Debatten, was Daseinsvorsorge, Fürsorge auch ist und Katastrophenschutz und so weiter, das kommt auch alles noch dazu. Insofern gibt es große Unterschiede in diesen Diskussionen und ich würde fast schon sagen, eine Gemeinsamkeit schon auch zu erkennen, weil junge Menschen beschäftigen sich mit der Sicherheit und mit der Fragestellung, was ist, wenn morgen Krieg ist? Und zwar nicht irgendwo, sondern hier bei uns in Europa, wo er ja schon teilweise ja auch, wo wir das merken, wo das deutlich spürbar ist, aber direkt vor der Tür, das meine ich damit. Damit beschäftigen sich junge Menschen und sie diskutieren auch für sich, wo ich das mitkriege, was das heißt und auch eine verantwortungsvolle Entscheidung auch zu treffen. Das passiert alles. Aber das braucht Raum, Zeit, Empowerment für junge Menschen und das haben wir alles nicht in dem Prozess bisher erlebt. Insofern, sind die öffentlichen Debatten und die politischen Debatten das eine und sie sind weit davon entfernt, so wie sie geführt werden, wenn man schaut, wie die Debatten im Jugendverbandlichen und jugendpolitisch geführt werden und auch mit jungen Menschen selbst.
Ich finde es eben besonders erstaunlich an dieser Stelle, wie häufig ich momentan den Satz höre von erwachsenen Männern, die noch einen Dienst geleistet haben und sagen, ja, mir hat es auch nicht geschadet. Ich so denke, ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass du diese Perspektive im Nachhinein entwickelt hast. Ich glaube aber, du erinnerst dich nicht mehr so gut daran, wie die Zeit davor war, als dir jemand gesagt hat, du musst es machen. Ja, und du musst irgendwie einen Dienst, welchen auch immer, leisten. Und ich finde es sehr gut, was du gerade gesagt hast. Diese Räume des Diskurses, die vor allen Dingen mit offenem Visier darüber zu diskutieren, weil wir dürfen auch nicht vernachlässigen, dass es auch in Jugendverbänden Menschen gibt, die sagen, ich würde zur Bundeswehr gehen, ich würde das tun. Ja, also auch wir haben da eine hohe Diversität in den Verbänden. Wo sind denn die Räume, wo wir uns alle untereinander, nicht nur Jugendverbände, sondern eben auch mit in einer Town Hall, in einer Kommune, bei Musikvereinen, bei Sportvereinen, in Kirchengemeinden. Wo können wir diese Räume schaffen, intergenerationell da mit offenem Visier zu diskutieren? Das ist das, was mir gerade fehlt. Dass wir nur so, wie du sagst, so schlaglichtartig, medial übersetzt da drauf gucken. Aber die Diskussionen auf einer ganz anderen Ebene laufen, die eben auch Haltung, also die überhaupt die Entwicklung von einer reflektierten Haltung voraussetzen. Und ich glaube, in diese Kapillaren, so schnell wird das da auch nicht durchdringen, sondern wahrscheinlich erst, in Anführungsstrichen, wenn es soweit ist, also das Wehrdienstgesetz, wenn es im Bundestag beschlossen wird, tritt dann zum 01.01.26 in Kraft. Und da ist ja trotzdem noch ein langer, langer Prozess, bis überhaupt die Bundeswehr auch so weit aufgestellt ist, dass es funktioniert. Und ich hoffe, dass wir jetzt nicht mit dem Beschluss des Gesetzes einfach sagen, so Häkchen dran, ab zum nächsten Thema, sondern dass wir dranbleiben. Und für euch ist es ja auch so, ihr bleibt ja am Thema dran. Wir nehmen heute Sonntag auf. Morgen Montag, also dem Tag, an dem diese Folge erscheint, findet ein Austauschformat von euch, vom Deutschen Bundesjugendring, mit Bundesverteidigungsminister Pistorius statt. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann war das von langer, langer Hand geplant und findet aber jetzt zu einem Zeitpunkt statt, bei dem sich uns ja schon in einer Podcast-Folge die Frage gestellt hat, was bringt es denn noch? Ist es Jugendbeteiligung? Also ich kann mir deine Antwort denken, dass man das sehr differenziert anschauen muss, was da überhaupt noch echte Beteiligung auch euren Qualitätsstandards folgend sein kann. Wie steht ihr denn als DBJR zu diesem Format und was versprecht ihr euch zu diesem Zeitpunkt noch davon?
Genau, also ich hatte ja eingangs gesagt, wir haben immer gefordert, das Ganze muss auch irgendwie breit im parlamentarischen Raum diskutiert werden, in anderen Ausschüssen. Das ist nicht passiert. Wir konnten im Verteidigungsausschuss diskutieren. Wir konnten Sichtbarkeit herstellen und wir können jetzt mit dem Termin, auf den du gerade anspielst, weiter Sichtbarkeit herstellen. Das ist meine Perspektive darauf, das ist unsere Perspektive darauf, dass das nicht befriedigt in einer Vorstellung, wie für uns echte Jugendbeteiligung auszuschauen hat und dass da Qualitätsansprüche sind in Prozessen. Darüber brauchen wir nicht diskutieren. Da werden wir drei uns sehr, sehr schnell einig. Und wir könnten da, glaube ich, auch viel dazu beitragen, dass sowas gut laufen würde, wenn wir an der Stelle Politik so befähigen und ermächtigen, dass sie sich trauen, sich auf solche Prozesse einzustellen und auch das zu ermöglichen. Und es ist ein Austauschformat und es ist jetzt natürlich trotzdem super, super wichtig. So lange Vorlaufzeit hat das gar nicht gehabt, weil Raumzeitkontinuum sind im Politischen oft nicht immer planbar. Wäre es cool gewesen, irgendwie vor der Anhörung damit zu landen oder. Nun geht aber der Diskurs, der ist ja gerade weiter im parlamentarischen Verfahren, der ist noch nicht abgeschlossen, das Gesetz ist noch nicht abgeschlossen. Und so versuchen wir zusammen mit den jungen Menschen bei uns aus den Jugendverbänden in den Diskurs, in diesem Format mit Pistorius, mit Verteidigungsminister auch einzusteigen, um sichtbar zu machen, auch nochmal, was in dieser ganzen Debatte gefehlt hat und was man aber auch erwartet, perspektivisch, was es braucht. Weil wenn das Gesetz kommt, ist der Diskurs vielleicht, denkt man es und hofft es, vorbei. Aber er muss erst beginnen und er muss in die Breite der Gesellschaft gehen und auch das Verteidigungsministerium bzw. Die Bundesregierung braucht noch weitere Umsetzungsschritte für das, was jetzt alles anvisiert ist. Wir haben ja jetzt noch nicht die Veränderungen, die haben wir alle aus den Medien entnehmen können. Aber es ist dann auch immer spannend, wenn sie schriftlich gefixt sind, wenn man sie für sich deuten kann nochmal und auch dazu richtig, richtig Stellung beziehen kann. Wir beziehen uns ja gerade alle erstmal auch auf Mediendarstellung, was dazu alles durch die Pressekonferenz ging und Ähnliches. Insofern ist das dennoch ein guter Zeitpunkt, weil die Diskussion weitergeht, die Perspektive da ist und ich glaube, dass auch echt nochmal eine Chance ist, deutlich zu machen, wenn die Diskussion weiter so geführt werden, dass man auf vielfältige Probleme zusteuert, wenn man junge Menschen nicht mit einbezieht und dass da ein Umdenken stattfinden muss und auch überlegt werden muss, wie in diesem weiteren Prozess Politik weiter Entscheidungen treffen möchte, die so wichtig für junge Menschen sind, wo sie einfach nicht am Tisch sitzen, um ihre Perspektive einzubringen. Also vielleicht gelingt es uns ja mit so einem Format wie dem morgigen da doch nochmal anzustoßen daran, dass in der fortfolgenden Debatten Politik da schon sich auch nochmal überlegt und sich seiner Verantwortung bewusster wird, wo junge Menschen einzubeziehen sind.
Ja, wir haben uns das auch gefragt. Das Wehrdienstgesetz geht ja jetzt ins weitere parlamentarische Verfahren, wird im Dezember wohl noch im Bundestag verhandelt, damit es dann auch zum 01.01.26 in Kraft tritt. Und du hast es ja angedeutet, wie haltet ihr jetzt den Druck aufrecht als DWJR? Weil man könnte ja auch sagen, okay, aufgrund der öffentlichen Debatte lassen wir es einfach sein.
Genau, also erstmal vielleicht nochmal kurz vorneweg ein bisschen Content. Sofern, wenn das Wehrdienstmodernisierungsgesetz durch ist, folgt ja ein zweites reguläres Gesetzgebungsverfahren. Ne? Nicht alle Dinge konnten jetzt angegangen werden. Stichwort unter anderem die Bedarfswehrpflicht per Parlamentsbeschluss. Nach unserer Einschätzung ist dazu das Bild noch nicht klar. Das hängen ganz viele Fragen dran. Im Falle der Wehrpflicht, wie ein Zivildienst dann auch greift und wie ist der heute ausgestattet etc. pp. Und wie ist das nicht nur neben der Infrastruktur, sondern auch dann, wenn junge Männer eines Jahrgangs gefragt werden, zur Tauglichkeitsprüfung gehen etc. pp. Auch das Losverfahren, also Reihe von Fragen. Müssen wir jetzt hier nicht aufmachen, aber ich will das nur noch mal deutlich machen, dass auch wenn das Gesetz kommt, noch nicht alles abgeschlossen ist, sondern weiter geht. Insofern ist es für uns als Deutscher Bundesjugendring total wichtig, richtig angemessen, den Druck aufrechtzuerhalten. Und Gleiches sollte ja uns allen bewusst werden, dass wir diese Diskurse, die Anna ja gerade auch nochmal aufgemacht hat, wo man Räume für Gesellschaft finden müsste und auch im Zusammenspiel mit Politik und nochmal in der ganzen Breite ausgestalten, die sind wichtig und vielleicht können wir da auch alle unseren Beitrag dazu leisten. Für uns als DBJR Druck war ja nochmal das Stichwort, Prozess an der Stelle kritisch zu begleiten. Das ist unser Auftrag. Hey, wir sind Interessensvertretung. Wir erwarten gerade das, was nach der Einigung dann, wenn sie vorliegt, wir da weiter unsere jugendgerechte Sichtweise anbringen. Also das heißt ganz konkret, um es herunterzubrechen, mit Politik weiter ins Gespräch gehen, mit Verwaltung, Vernetzung mit anderen Akteuren. Das Thema wird weiter Fahrt haben und die Forderungen sind ja dadurch nicht weg von jungen Menschen, sie aktiv in den weiteren Prozess systematisch auch einzubeziehen und zu beteiligen. So, und ich glaube, mir sind noch zwei Punkte, wenn ich die an der Stelle kurz da lassen darf, ist total wichtig, die ich betonen möchte, weil wir uns jetzt oder ich mich sehr intensiv und sehr lange mit diesem ganzen Themenfeld durchwurschtle. Wir haben Stellungnahmen dazu geschrieben, die kennt ihr alle. Aber es ist so deutlich, was die Stärke von uns ist als Interessensvertretung. Wir können fachlich Dinge herausarbeiten. Wir können sie fachlich mit Politik diskutieren. Wir können öffentlichen Druck aufbauen. Wir wurden gesehen. Junge Menschen wurden gesehen. Wir haben eine Sichtbarkeit für das Thema hergestellt. Das ist etwas, was ich gerade ganz vielen Mitgliedsstrukturen von uns auch immer wieder da lasse. Es lohnt sich, Nase aus dem Fenster zu halten, deutlich zu werden, aktiv zu werden, Linien aufzuzeigen und zu fordern. So, also ich hoffe, das ist auch wieder ein Impact so für uns. Und zweiter wesentlicher Punkt, der mich tief beschäftigt, ist, wir sind auch pädagogisches Setting in der Jugendverbandsarbeit. Und wir sind in Zukunft, wenn das alles so kommt, auch massiv gefordert, in unserer Arbeit jungen Menschen zu begleiten bei ihren Gewissensentscheidungen und alles, was da so dann dazu auch weiter thematisiert werden muss, auch die Frage nach Friedensethiken und wie will ich in einer Welt leben, die gerade so massiv aufrüstet und Ähnliches. Wir haben echte Aufgaben perspektivisch innerhalb der Jugendverbandsarbeit.
Ja, und diese Aufgaben sind nicht nur wichtig, sondern wir haben uns auch hier im Podcast vorgenommen, sie weiterhin genau in dieser Mischung zu begleiten. Das ist ja das, was die Arbeit von Jendrik und mir hier ausmacht. Wir versuchen, pädagogische und politische Perspektiven zusammenzubringen, weil Jugendpolitik eben doch viel, viel mehr ist in dem Kontext, in dem wir sie denken, als einfach nur Lobbyarbeit und Strategie. Das muss man ja auch nochmal, finde ich, deutlich machen, dass wenn Vorwürfe laut werden und die sind berechtigt, wenn junge Menschen sagen, da wurde nicht genügend lobbyiert, dann kann man lange über Machtverhältnisse sprechen, aber man muss eben auch darüber reden, in welchen Arten und Weisen junge Menschen auch organisiert sind. Und da haben Interessenvertretungen wie ihr, wie die Bundesschülerkonferenz, natürlich auch bestimmte Assets nach außen und nach innen, die weiterhin in Kontakt bleiben sollen. Und wir wollen auch mit euch als Deutscher Bundesjugendring in Kontakt bleiben. Uns wird dieses Thema die kommenden Jahre, ich glaube, auf viel mehr Ebenen beschäftigen, als wir es jetzt hier auch gerade kurz skizzieren konnten. Die Auswirkungen wird in ganz, ganz viele Richtungen gehen. Und Daniela, deshalb vielen, vielen Dank, dass du heute dir die Zeit genommen hast, ein bisschen Licht in diesen Prozess zu bringen. Ich würde sagen, wir hören uns auf jeden Fall wieder, denn wir bleiben alle an dem Thema dran für eine jugendgerechte Zukunft. Danke dir.
Danke euch. Alles Gute.
Daniela hat spannende Sachen gesagt, Anna, und das hat mich auch nochmal zum Nachdenken gebracht, auch in Verbindung mit dem, was ich am Wochenende erlebt habe auf der Vollversammlung. Es gibt durchaus auch junge Menschen, die gerne zur Bundeswehr gehen möchten und die auch sagen, boah, so eine Wehrpflicht oder auch so ein Pflichtdienst ist eigentlich was Gutes. Ich habe da mit einer Person gesprochen, ein junger Mann, 20 Jahre, der gesagt hat, nee, es ist doch gut, dass man mal uns eine Pflicht gibt, weil dann werden wir auch mal zu etwas orientiert, sonst würden wir es vielleicht auch selber gar nicht schaffen, mal irgendwie aus dem Quark zu kommen. So, ich mache jetzt in meinen Worten, ich überspitze das jetzt und gibt uns mal Orientierung und zeigt uns Sachen, die wir vielleicht sonst nicht machen würden. Also es ist echt auch in jungen Menschen nicht alles schwarz oder weiß, sondern da gibt es eine große Breite dafür. Auch wenn ich sagen würde, okay, aus jugendverbandlicher Sicht sind wir grundsätzlich mal gegen eine Pflicht, aber es ist halt, wenn man mal reinzoomt, total anders an manchen Stellen.
Genau, weil wir auch darüber sprechen müssen. Zum einen, wie du gerade sagtest, ist Jugendverband ist das eine. Ich glaube, im Jugendverband kriegen viele Orientierung, aber auch da hat sich ganz viel geändert. Junge Menschen, das sehen wir in allen Jugendstudien, wir wissen das aus der Arbeit mit jungen Menschen, wünschen sich Vorgaben, wünschen sich Orientierung, wünschen sich Leitplanken, in denen sie sich bewegen können, eben weil die Welt so wild und so komplex ist, wie sie auch für uns Erwachsene übrigens ist. Und dann wundert mich das auch nicht, dass für viele gar nicht in Frage kommt oder die Räume gar nicht da sind, darüber zu reflektieren, was das eigentlich bedeutet, in so eine Zwangssituation zu kommen. Ich spreche denen nicht ab, dass sie das nicht irgendwie intellektuell nachvollziehen können, aber ich glaube, es fehlen eben auch die Räume, darüber ordentlich sprechen zu können. Das zeigen auch da die Jugendstudien, wenn wir mal darüber sprechen, junge Menschen werden konservativer oder traditionalistischer, wie langweilig. Es hängt nicht damit zusammen, dass sie wirklich traditioneller, traditionalistischer werden, sondern dass sie eben auch Orientierung suchen und da bestimmte Weltbilder auf jeden Fall eher dabei helfen, auch Risiko minimieren zu können. Ich kann das total gut nachvollziehen und wir müssten noch mehr darüber reden, wie es zustande kommt, dass junge Menschen keine Orientierung finden. Es war ja nicht nur Daniela eingeladen beim Verteidigungsausschuss im Bundestag, sondern auch Quentin Gärtner, der jetzt übrigens Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz ist. Ich glaube, er war wirklich nur noch wenige Tage im Amt, als er im Verteidigungsausschuss vorgesprochen hat. Und der war ja danach in allen Medien. Also nochmal ganz anders, würde ich sagen, als Daniela, die auch viel in den Medien war. Aber Quentin ist ein junger Mann, der für Schülerinnen und Schüler spricht. Erwachsene können mit Schülerinnen und Schülern viel mehr anfangen als mit Verbänden und mit Jugendringen. Das hängt sicher auch damit zusammen. Selbstvertretung, Interessenvertretung wird da nicht unterschieden. Und ich arbeite mich ja sehr gerne ab an diesen ganzen Hauptstadt-Podcasts, so Politico, Table Media und so weiter, weil ich die auch alle höre. Da war er auch zu Gast und die haben sich selber, die JournalistInnen dort haben sich selber gewundert. Eine sagte so, ich glaube, wir hatten jetzt zum allerersten Mal eine junge Person hier zu Gast. Und ich so dachte, ja genau. Also das zeigt es eben auch. Ihr sprecht mit Quentin Gärtner und der hat einen absolut validen Punkt. Der hat eine wichtige Perspektive zu dem Thema. Und ihr, die ihr glaubt, ihr habt die ganze Politik irgendwie in Berlin, im Bundestag und in ganz Deutschland im Blick. Ihr wisst, wie es Deutschland geht. Sagt es dann auch noch laut ins Mikro. So, ah ja, stimmt. Über junge Perspektiven haben wir an der Stelle gar nicht nachgedacht. Ultra spannend, könnte ich auch viel weiter ranten. Aber mein letzter Rant, nee, es wird auch für die nächsten 50 Folgen nicht mein letzter sein. Ich denke ein bisschen, Jendrik, ich denke daran, was passiert, wenn der Bundestag dieses Gesetz beschließt? Ich bin mit Daniela da völlig einig, dann ist es noch nicht vorbei. Was ich erwarte, ist eigentlich ein Bundeskanzler, der sich vor die Kamera stellt oder in den Bundestag stellt und sich an junge Menschen richtet. Denn Friedrich Merz hat noch an keiner Stelle irgendeinen Ton dazu gesagt, wirklich direkt junge Menschen angesprochen, nicht über sie oder nur die junge Union ansprechen, ist auch nicht junge Menschen ansprechen. Zu sagen, liebe junge Menschen in Deutschland, liebe junge Männer, wir haben uns das nicht leicht gemacht. Wir haben auch nicht immer alles richtig gemacht in dieser ganzen Debatte. Wir sehen eure Ängste und wir sehen, dass wir da gerade Schritte gehen, die euer Leben beeinflussen. Vertraut uns an dieser Stelle und bleibt mit uns in Kontakt zu diesem Thema. Ich weiß, das ist ein hehrer Wunsch. Das ist vielleicht auch ein bisschen eine Utopie. Aber das ist meine Erwartung an einen Bundeskanzler, der Bundeskanzler für alle Menschen in Deutschland sein möchte. Das hat er zu Beginn seiner Amtszeit gesagt. Und auch wenn das immer wieder den Anschein macht, dass das nicht so ist und vielleicht auch nicht so ist, wäre das genau das richtige Zeichen. Und ich sehe es einfach nicht. Ich sehe nicht, dass das passiert, dass irgendjemand noch mal was zu jungen Menschen ganz direkt sagt.
Ja, und wenn wir das bei einem Thema mal bräuchten, dann ja bei dem. Es passiert absolut. Ja auch bei anderen Themen schon mal nicht, die junge Menschen betreffen. Aber jetzt bräuchte es ja mal. Und wenn es so ein Video ist, wo der Kanzler sich direkt an die Menschen mal an die jungen Menschen wendet, so, das ist, ich bin da ganz, ganz bei dir. Aber ich glaube nicht, dass es noch kommt, ehrlich gesagt.
Ja, ich auch nicht. Aber man darf ja noch wünschen, ist ja bald Weihnachten.
Ist ja bald Weihnachten, ja, genau. Auf Social Media gehen gerade Aufrufe rum für Demonstrationen und Schulstreiks. Und es ist auf den ersten Blick nicht ganz klar, wer da eigentlich zu was aufruft. Am 5. Dezember zum Beispiel rufen bundesweit Organisationen zu Kundgebungen und Demos auf und SchülerInnen zu Schulstreiks gegen die Wiedereinführung der Wehrpflicht. Und dahinter stecken unter anderem ein Bündnis namens Nein zur Wehrpflicht. Dem gehören viele linke Jugendorganisationen an. Und das schließt ein bisschen an die Friedensbewegung der 80er Jahre an.
Am 2. Dezember wiederum soll es eine Demo eines anderen Bündnisses geben, dem neben dem Deutschen Bundesjugendring auch zum Beispiel Gewerkschaftsjugenden, also Verdi, DGB-Jugend, die Grüne Jugend, die Jusos und der Freie Zusammenschluss von Studentinnenschaften angehören und somit ein bisschen breiteres politisches Spektrum abbilden. Aber, und da wird es auch für mich teilweise ein bisschen verwirrend, es gibt bei diesen Bündnissen Überschneidungen, denn Teile der Linksjugend Solid als auch Teile des Jugendverbandes, auch organisiert im Deutschen Bundesjugendring, die Sozialistische Jugend Deutschlands, die Falken, die sind bei beiden Bündnissen dabei, jeweils mit Untergliederungen und also auch auf Instagram ist es nicht so transparent, finde ich. Ich finde es kompliziert, aber wenn wir eine Empfehlung abgeben dürfen an der Stelle, das Bündnis, in dem die Jugendverbände im DBJR organisiert sind, also die für den 2.12. aufrufen, das erscheint uns zumindest an anderen politischen Stellen wie der Position zu Russland oder zum Israel-Palästina-Konflikt stabiler als das andere. Also bleibt aufmerksam und schaut euch gut an, wer da eigentlich unter welchem Stichwort zu was aufruft.
In den vergangenen 2 Wochen war viel los, nicht nur bei uns beiden, sondern in der jugendpolitischen Welt allgemein. Und wir präsentieren euch hier jetzt kurz und knapp einige jugendpolitische Nachrichten, die wir selbst interessant finden. Und die sollen euch einen Einblick geben in aktuelle Debatten auf Bundesebene, aber auch welche, die darüber hinausgehen.
Die parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Mareike Lotte Wulff, wurde zur neuen Kinderbeauftragten der Bundesregierung ernannt. Die neue Kinderbeauftragte, also in der Regierung davor war es Ekin Deligösch als parlamentarische Staatssekretärin, Mareike Lotte Wulff, soll Maßnahmen zum Schutz und zur Förderung von Kindern innerhalb der Bundesregierung koordinieren, wie es auch die EU-Ratsempfehlung zur Einführung einer europäischen Garantie für Kinder vorsieht, der Deutschland bereits 2021, man glaubt es kaum, zugestimmt hat. Wir gratulieren natürlich herzlich. Und fragen uns aber dennoch, inwiefern mit dieser Ernennung nur eine EU-Vorgabe umgesetzt wird oder ob dadurch wirklich Bewegung in die Frage nach der Durchsetzung von Kinderrechten kommt. Denn ehrlich gesagt, das war bislang kein Schwerpunkt der CDU, für die Wulff im Bundestag sitzt.
Da sind wir auch schon direkt beim nächsten Thema. Am 20.11. fand der Internationale Tag der Kinderrechte statt und fast ja schon Evergreen, der aber in diesen Tagen nochmal aufgegriffen wurde, unter anderem durch Jasmina Hostad, jugendpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion im Bundestag, auch Saskia Esken als Vorsitzende des Bundestagsausschusses für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend, haben sich dafür ausgesprochen, zentrale Elemente der UN-Kinderrechtskonvention im deutschen Grundgesetz sichtbar zu verankern. Aha, damit Kinder nicht nur in Sonntagsreden Beachtung finden, sondern eben auch mal mit echten Rechten ausgestattet werden, haben wir hier auch schon öfter mal drüber gesprochen. Spannend, denn im Koalitionsvertrag ist gar keine Rede davon, Kinderrechte ins Grundgesetz aufzunehmen. Also entgegen der Vereinbarung hat die SPD das Thema jetzt wieder rausgeholt. Aus unserer Sicht natürlich richtig und wichtig, dran zu bleiben, aber natürlich auch strategisch gedacht, damit nachher keiner sagen kann, wir haben es ja gar nicht erst versucht, die Kinderrechte da irgendwie einzubringen. Und da eignet sich natürlich so ein 20.11. ganz gut, das Thema nochmal draufzubringen, bringt ein paar Sympathiepunkte. Wir werden schauen, denn auch wir werden da dranbleiben. Der Bundestagshaushaltsausschuss hat sich vor anderthalb Wochen zu seiner berühmt-berüchtigten Bereinigungssitzung, auch ein tolles Wort, getroffen. Was ist das eigentlich? Eine Bereinigungssitzung ist die abschließende Sitzung eines Haushaltsausschusses, um einen Haushaltsplanentwurf zu finalisieren. Also hier werden die letzten offenen Punkte und Anträge beraten, abgestimmt, bevor dann der fertige Entwurf dem Parlament zur Beschlussfassung vorgelegt wird. Die Sitzungen sind oft langwierig, können bis spät in die Nacht dauern, und finalisieren am Ende die Verteilung von Geldern auf einzelne Haushaltsbereiche. Und es gibt grundsätzlich erstmal gute Neuigkeiten. Für die Freiwilligendienste gibt es 50 Millionen Euro mehr als 2026. Ab 27 dann sogar 80 Millionen zusätzlich pro Jahr. Das sind 25% Steigerung und könnte 15.000 neue Plätze für Freiwillige bedeuten. Und angesichts des vielen Geldes, das jetzt auch in die Bundeswehr gepumpt wird und auch der Debatte um den Wehrdienst, ist das ja erstmal eine gute Sache. Auch wenn natürlich einige Detailfragen wie zum Beispiel Taschengeld für Freiwillige noch geklärt werden müssen. Und bei den Freiwilligendiensten wurde ja schon mal gekürzt. Und das heißt, der Aufwuchs, den wir eigentlich haben, beträgt am Ende nur 35 Millionen. Ob da wirklich viele neue Plätze entstehen? Fraglich, da die Förderstrukturen, die es ja dafür braucht, auch nicht mitwachsen.
Außerdem hat der Haushaltsausschuss zusätzliche Mittel für den Kinder- und Jugendplan des Bundes, kurz KJP, beschlossen. Der KLP soll im kommenden Jahr nun um weitere 9,8 Millionen auf 261,1 Millionen aufwachsen. Und das stand schon im Koalitionsvertrag. Da stand eine Aufstockung um 10% und eine anschließende jährliche Dynamisierung. Also dass es sozusagen auch mit Kaufkraft, mit Inflation und so weiter mitwächst. Aber mehr Geld in diesem Topf für Kinder- und Jugendarbeit heißt nicht zwingend mehr Geld für Jugendverbände in der deutschen Sportjugend oder im deutschen Bundesjugendring. Der Aufwuchs fließt in, nennen wir es mal, Lieblingsprojekte der Ministerin. Und Ministerin Prien hat auch schon angekündigt, dass der KJP als das Förderinstrument der Jugendarbeit auf Bundesebene in dieser Legislaturperiode, ich zitiere, überprüft werden solle. Wir wissen, also es wird gerade ganz viel überprüft und an und evaluiert und angepackt und da steckt ja auch immer so ein bisschen eine Frage von Vertrauen und Misstrauen drin. Wir wissen auch noch nicht genau, was das heißt. Irgendwann doch Kürzungen oder Bereinigungen, keine Ahnung. Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Das letzte Wort offiziell zum Haushaltsverteilungsplan hat jetzt das Bundestagsplenum, das in der Sitzungswoche vom 25. bis 28. November also endgültig über den Haushalt 2026 entscheiden soll. Abweichungen von den Ergebnissen der Bereinigungssitzung werden an diesem Punkt eigentlich nicht mehr erwartet. Also da geht man nicht nochmal rein. Damit wird dann der Haushalt beschlossen sein.
Zu guter Letzt, die neue GYM-Studie ist erschienen. Da geht es um das Mediennutzungsverfahren von 12- bis 19-Jährigen. Und hier nur mal eine Zahl, die durchschnittliche Zeit, die ein junger Mensch am Smartphone verbringt, beträgt 231 Minuten. Da drängt sich die Frage auf, Anna, wie viel Zeit verbringst du eigentlich täglich an deinem Smartphone?
Weniger tatsächlich. Ah. Ich glaube, viele Menschen denken aufgrund meiner Instagram-Aktivität, dass ich praktisch nonstop am Handy hänge. Tue ich gar nicht. Ich habe sehr eingeschränkte Handyzeiten und habe auch mein Handy in der Regel, wenn ich hier zu Hause arbeite, hinter mir liegen, sodass ich gar nicht auf die Idee komme, drauf zu gucken, sondern WhatsApp habe ich auf dem Rechner und deshalb kann ich mich da selber so ein bisschen austricksen. Und heißer Tipp für alle, die sagen, ich kann abends nicht einschlafen, weil ich zu lang am Handy hänge. Mein Handy schläft in einem anderen Raum als ich und ich schaue morgens auch erst eine Stunde, nachdem ich aufgestanden bin, drauf. Das hält wirklich auch manchmal die Krisen dieser Zeit ein bisschen von mir weg. Ich kann es sehr empfehlen. Wie ist es bei dir?
Ja, ich habe mir die Empfehlung gerade mal mitgeschrieben Weil ich bin genau der Typ, der abends um 22:30 ins Bett geht und sagt, heute kannst du mal ein Buch lesen. Da liegen 6 Bücher, die ich noch lesen möchte. Und dann kommt ein Instagram- oder TikTok-Reel, wo irgendwie so Buntstifte von einem schweren Auto kaputt gefahren werden. Und ich denke, geil.
Ich liebe diese Art von Videos.
Aber die Videos sind doch, also wirklich Shoutout daran, das sind die besten Videos, wo Autos irgendwelche Sachen kaputt fahren und man sieht, wie so die Farbdose auseinander geht und so. Und da hänge ich dann eine Stunde dran. Es ist pure Zeitverschwendung. Und ich habe gerade mal geguckt, ich hatte schon in letzter Woche so durchschnittlich fast 280 Minuten am Handy. Ja, ich habe mir deine Tipps aufgeschrieben.
Ich habe noch mehr.
Ja. Wir biegen in die Schlusskurve ein, auch wenn mir am Wochenende wieder mal gefeedbackt wurde, eigentlich gibt es doch gar keine Schlusskurve, sondern es gibt eine Schlussgerade. Egal, sie heißt trotzdem Schlusskurve bei uns jetzt. Und bei mir ist das so, wenn ihr diese Folge hört, dann bin ich schon in Berlin. Wir haben Gespräche mit MdBs, auch zum Thema Ehrenamt, dürfen mit dem Arbeitskreis Jugendpolitik vom CV Deutschland im Bundeskanzleramt sein. Ich bin mal so gespannt, was da so bei rauskommt. Und danach darf ich noch 3 Tage nach Hamburg fahren und dann nach Ostwestfalen. Also ich mache irgendwie so eine kleine regionale Tour. Ich freue mich auf das, was dort kommt.
Zieh dich warm an. Es ist sehr, sehr, sehr kalt in Berlin.
Ich habe extra eine Mütze bestellt. Ich habe mir extra eine Mütze und Handschuhe noch geholt.
Ja, ich finde, es ist ja schon Zeit für lange Unterhosen, aber das sei dir überlassen. Ich diskutiere morgen Dienstag, also übermorgen, wir nehmen Sonntag auf, Montag erscheint die Folge, also dienstags diskutiere ich mit Saskia Esken und unter anderem mit Professor Dr. Thorsten Faas, der mit KollegInnen aus Frankfurt und Mainz eine Studie zum Wahlverhalten junger Menschen bei der Bundestagswahl herausgegeben hat. Ihr könnt euch übrigens auch noch digital dazuschalten. Heute Montag ist noch die Anmeldung offen. Den Link findet ihr in den Shownotes, wird alles digital übertragen. Und da gibt es einiges zu sagen zu dieser Studie.
Die nächste Folge wird was ganz Besonderes für uns. Wir werden 50. Der Podcast wird 50 und am 8. Dezember ist es soweit, die 50. Folge Berufsjugendlich erscheint. Wahnsinn, wie schnell 2 Jahre umgehen. Ein Podcast, der als Experiment im Unperfekthaus mit der ersten Folge damals angefangen hat, der von euch so gut angenommen wird, dass wir einfach weitermachen. Und dafür sagen wir jetzt schon mal Danke.
Und für diese Jubiläumsfolge brauchen wir eure Unterstützung. Schickt uns eure Geburtstagsgrüße, ob als Mail oder als Sprachnachricht auf Instagram, auf WhatsApp oder Signal, auf Facebook. Meldet euch bei uns, erzählt uns, wo und wann ihr berufsjugendlich hört, was euch gut daran gefällt, welches Thema ihr euch in den nächsten 50 Folgen wünscht und was ihr uns als Berufsjugendlichen zu unserem 50. Podcast-Jubiläum wünscht. Wir spielen alles in der nächsten Folge ab und freuen uns jetzt schon riesig auf eure Nachrichten, weil uns das motiviert, weiterzumachen.
Und deshalb hören wir uns wieder am 8. Dezember. Alle Infos in den Shownotes. Ihr kennt das. Lasst uns mal ein paar Sterne da. Bewertet unseren Podcast. Vielen Dank, dass ihr zuhört und bis zum nächsten Mal.
Tschüssi.
Berufsjugendlich ist ein Podcast für alle, die jugendpolitisch aktiv sind, mit jungen Menschen arbeiten oder an junge Menschen glauben. Produktion, Redaktion und Moderation: Anna Grebe und Jendrik Peters. Berufsjugendlich ist eine unabhängige Eigenproduktion und wir freuen uns über eure Abos und Bewertungen auf Spotify, Apple Podcasts und überall dort, wo es Podcasts gibt. Alle 14 Tage gibt es eine neue Folge. Ihr findet uns auf Instagram unter @medien.politik.partizipation und @rjendrik.